Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie.
Hallo Alexis, hallo Max.
Hallo.
Hi.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid.
Hi Leonie. Ja, ich würde mal einen kurzen Abriss machen, worum es heute geht. Es geht um das Groove-Magazin und das, was ihr damit vorhabt. Und ich versuche mal einen kurzen Abriss zu schaffen von dem, was eigentlich bei der Groove in den letzten Jahrzehnten so passiert ist. Bewegte Geschichte. Wir müssen natürlich auf einige Details verzichten. Aber genau, die Groove wurde ja 1989 bereits gegründet von DJ T, auch dem Gründer des Labels Get Physical in Frankfurt am Main. Ich glaube, zuerst als regionales Szenemagazin und entwickelte sich dann ziemlich schnell zu einem super erfolgreichen Magazin. In den 90ern war es, glaube ich, bei 100.000er Auflage, 200 Seiten etc. Und wurde dann 2004, glaube ich, an den Piranha Verlag verkauft und 2018/19 dann in ein reines Digitalmagazin umgewandelt. Genau. Ihr habt natürlich während des Bestehens der Groove gab es natürlich legendäre Formate wie die Jahrescharts, der Leserpoll, die Beilage-CDs, die Hotze-Comics, an die ich mich auch immer wieder gerne erinnere. Und ja, das Groove musste sich eigentlich in der Zeit immer wieder neu erfinden und wieder berappeln, zuletzt auch nochmal während Corona. Jetzt hat der Piranha Verlag angekündigt, das Magazin nicht weiterzuführen. Da könnt ihr ja nochmal nachher erzählen, wie das war. Und ihr habt jetzt ein neues Modell dafür geschaffen, also sozusagen einen Rettungsanker, um das Groove-Magazin weiterführen zu können, und habe den Verein für Techno-Journalismus dafür gegründet, ein community-gestütztes Finanzierungsmodell, würde ich jetzt erstmal so sagen. Es geht also um die Existenz der Groove und deswegen sitzen wir hier zusammen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, und dann starten wir doch mal rein, vielleicht gleich mit euch beiden.
Danke, Julian. Schön auch von meiner Seite. Danke, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Wir wissen, ihr macht ja auch eine Medienrunde jetzt gerade. Klar, es geht durch alle Medien. Es ist spannend, was bei euch passiert. Deswegen, ich würde gerne zu euch beiden einfach erstmal ein paar Sachen erfahren. Alexis Walz, Maximilian Fritz, ihr beide bildet quasi das Kernteam des Groove Max. Wie kann man sich denn in der aktuellen Zeit eure Aufgabenverteilung vorstellen? Also eure tägliche Arbeit quasi. Habt ihr noch ein eigenes Office? Arbeitet ihr nur noch remote? Oder was ist jetzt gerade so bei euch der Status quo?
Also zum Büro kann ich vielleicht kurz was sagen. Wir waren ja bis 2023, also bis letztes Jahr, saßen wir in der Köpenicker Straße.
Alte Münze, ne?
Jetzt. Okay. Davor waren wir in der Köpenicker Straße und das war ein Gebäude, das unserem Verlag gehört hat, der das dann abgestoßen hat, und dann haben wir was Neues gesucht, und jetzt sind wir seit September, meine ich, in der Alten Münze.
Schön.
Genau.
Da habt ihr auch einigen Platz.
Kommt aufs Büro an, glaube ich, dass man da mietet. Also unser Büro ist jetzt nicht riesig, aber es genügt unseren Ansprüchen.
Seid ihr da, wo Good Life auch saß? Oder auf dem Platz?
Naja.
Ist es so? Das wissen wir gar nicht.
Wir sind neben
dem Fear Festival.
Ja, ja, super.
Ja. Ja. Ah, okay. Dann ist es da, ja. Und jetzt aktuell ihr sitzt dann zusammen, kann man sich das so,
also zu deiner Frage, wie wir so arbeiten, ja, man stellt sich das ja oft so vor, dass so eine Redaktion doch relativ groß ist, so vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen oder so, und wir sind natürlich eine relativ kleine Redaktion, wobei wir schon 2019 sind wir zusammen mit der digitalen Groove gestartet, dann waren wir noch zu viert, aber dann musste das Team irgendwann schrumpfen. Und wir machen das wirklich zu zweit. Also das ist so wir haben noch eine Redaktionsassistenz in Wien, mhm, und wir haben natürlich ganz viele Praktikantinnen und Praktikanten so, die wirklich auch zu unserem Team gehören. Aber so im Kern ist es eigentlich ein bisschen so, dass es eigentlich so bei mir losgeht und ich viele Sachen anstoße und Max dann eher so in der Endproduktion dann guckt, dass die Sachen auch wirklich stimmig sind und gut sind und unseren redaktionellen Standards entsprechen und auch in den sozialen Medien verteilt werden und so weiter. Mhm. Und aber natürlich stößt er jetzt auch Sachen an und so. Also es ist relativ, also wir arbeiten da ziemlich auf einer Ebene. Und dann haben wir, also dann haben wir eben noch unseren Wiener Kollegen Christoph Benkeser, der auch mal Sachen betreut und sich um die Praktis kümmert. Und dann ist wirklich das PraktikantInnen-Team sehr wichtig für uns, so, weil wir, also zum einen ist es auch inhaltlich wichtig, weil wir ja, also wir, Techno ist ja doch, also Techno ist einerseits auch eine alte Kultur, weil es das halt schon seit 35 Jahren gibt und ich das ja auch, also ich bin 49, das auch so etwas verkörpere so, aber natürlich und natürlich auch, dass ja auch so präsent ist, wenn man jetzt irgendwie auf das Berghain schaut oder so, ja, viele ältere ProtagonistInnen so, aber natürlich wollen wir auch so ein Puls der Zeit sein und wollen auch einen Kontakt zur Jugend immer wieder neu aufbauen und so, und da sind unsere PraktikantInnen sehr wichtig so, weil die einfach viele Geschichten mitbringen und Erfahrungen mitbringen und so und Sachen erleben, die wir jetzt natürlich nicht so erleben können so.
Ja, spannend, weil ich selbst lange in der Redaktion gearbeitet und weiß, wie wichtig eigentlich auch so der Austausch ist mit den KollegInnen und irgendwie, ob es jetzt der Flurfunk ist oder einfach die Recherche ist natürlich auch wahnsinnig, nicht nur zeitintensiv, sondern auch wirklich elementar. Habt ihr da neben euren PraktikantInnen auch noch alte Teammitglieder von früher oder jetzt zum Beispiel auch so in eurem neuen Modell, worauf wir jetzt später auch nochmal genauer darauf zu sprechen kommen, die Partizipierenden von außen, dürfen die dann tatsächlich auch so ein bisschen mitbestimmen?
Naja, also erstmal haben wir ja einen sehr großen Autorenstamm, der auch mit dem Magazin gewachsen ist. Also da sind noch Leute dabei aus den 90ern, also aus der Anfangszeit des Magazins, aber halt auch ehemalige Praktikanten und Praktikantinnen, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben und die uns dann als freie Autoren und Autorinnen erhalten geblieben sind. Zur Mitsprache von außen. Also du meinst jetzt, ob wir auf Wünsche von Leserinnen und Lesern reagieren?
Zum Beispiel, ja.
Ja, definitiv. Also dafür gab es ja auch immer zum Beispiel den LeserInnen-Poll am Ende des Jahres, wo Leute auch ihre Wünsche zum Ausdruck gebracht haben. Sei es jetzt, keine Ahnung, schreibt mal ein Porträt über Teen DJ, geht auf diese Entwicklung in der Szene ein. Das ist schon durchaus auch wichtig. Und du hast ja auch gerade schon so ein bisschen die Brücke gebaut zur Vereinsgründung. Das soll in Zukunft natürlich noch mehr Raum bekommen und noch wichtiger werden, dass sich der Partizipationsgedanke auch in unseren Inhalten spiegelt.
Ja. Ja, spannend. Da gehen wir gleich nochmal ganz genau drauf ein, was das bedeutet, eure Vereinsgründung. Das kennt man ja jetzt auch von anderen Stellen, wie beispielsweise der Wilden Möhre, aber dazu später nochmal mehr. Nochmal zu euch. Beschreibt doch auch nochmal ein bisschen genauer euren Weg zur Groove und wie sich das jetzt mittlerweile so gegründet hat, wo man dann doch ein sehr kleines Stammteam geworden ist.
Ich glaube, ich fange mal an, weil mein Weg zur Groove auf jeden Fall deutlich deutlich kürzer und deutlich direkter ist als der von Alexis. Also ich habe halt studiert und mich dann dafür entschieden, was Musikjournalistisches zu machen und mich dann bei der Groove für ein Praktikum beworben. Das war 2018 und ich habe auch angefangen im August 2018 dann und noch am letzten regulären Heft mitgearbeitet, das produziert wurde. Und danach fiel dann eben die Entscheidung, online weiterzumachen im Verlag. Das heißt, ich war dann noch Prakti bis Ende 2018 und bin ab 2019 dann als Volontär gestartet und seitdem dabei. Also
geblieben.
Genau. Und ab 2020 dann als Redakteur. Weil ich mir dachte, das hat Hand und Fuß, das macht Spaß und wieso nicht?
Genau, also bei mir, also ich bin schon seit 1998 dabei und die Groove hat tatsächlich das Medium, was ich als für das ich als erstes gearbeitet habe. Also es ist so, es hat mich eigentlich immer begleitet und ich, also das war die Zeit als die damalige Redaktion, das war der Chefredakteur war Thorsten Schmidt, also eine sehr einflussreiche Figur, weil er dann auch die Red Bull Music Academy gegründet hat und er hat damals aber aufgehört und seine ganze Redaktion und damals haben Heiko Hoffmann und Thilo Schneider und Nick Höppner angefangen und ich dachte, hey, ich habe das einfach so im Impressum gesehen und dachte, so dann suchen die bestimmt Autoren, die ganz viele aufhören. Und
Heiko und Thilo waren übrigens auch noch in der Redaktion, als ich dann anfing. Also da kann man sich mal ein Bild davon machen, wie lange die dann dabei waren.
Ja. Genau, also ich habe dann wirklich 20 Jahre lang für die Groove geschrieben und halt immer für Heiko und Thilo gearbeitet und so. Und es war auch, also ich war ja eben diese ganze Zeit über freier Journalist und es war auch irgendwie cool, da so eine Kontinuität zu haben, weil das ja ein sehr flüchtiges Geschäft auch zum Teil ist, so man arbeitet mal für jemanden, dann nicht mehr und so weiter. Und Und ich fand das auch, also wie Max gerade sagt, also dass jetzt die beiden da so lange das so getragen haben, fand ich auch extrem inspirierend, weil das ja auch im Journalismus, das kennt ihr ja auch, also da eher sehr stark fluktuiert und so. Mhm. Und auch gerade im Musikjournalismus, also oft dann auch so ein bisschen das Problem ist dann einfach die Kontinuitäten dann wieder schnell verloren gehen. So. Mhm. Also ein bisschen war ja auch vielleicht die Intro mit Thomas Wenker und Linus Volkmann, die haben das ja sehr lange gemacht und so, aber bei der Specs zum Beispiel, also das war ja, die hat ja auch unser Verlag gemacht, Piranha, und da war das eben nicht, da ist das nicht so gelungen, da gab es dann alle paar Jahre ein neues Team, die haben dann wieder eine neue Richtung vertreten und so, und dann hat sich auch so ein bisschen die, dann ist die Identität etwas verloren gegangen. So.
Könnt ihr das nochmal einmal kurz, weil das auch ganz spannend ist, diese Zeit ein bisschen nachzeichnen, also auch dieser Wettbewerb, sage ich mal, den es ja dann zu der Zeit auch wirklich gab im Printbereich, wofür die Groove dann auch stand?
Genau, also man muss sagen, also die Groove war eigentlich immer so ein bisschen das, also war nicht so ein Berliner Magazin. Also man hat schon gemerkt, sie kommen aus Frankfurt und sie hat jetzt nicht so die Berliner Szene repräsentiert. Mhm. Also die Berliner Szene war ja eher so die D-Bug so, die so ein bisschen, wo auch die Musik gar nicht so im Vordergrund stand, also eigentlich der Anspruch noch größer war, also man eigentlich die gesamte Kultur so aus dieser Linse des Berliner Undergrounds covern wollte, also auch eben auch elektronische Musik, aber auch Kunst, auch so Medienkultur, wie entwickeln sich die ganzen neuen Technologien, wie entwickelt sich das Internet, das war ja damals alles ganz neu, ganz spannend und so, und das war so ein sehr, sehr großer Anspruch, und die Groove war dagegen eher so ein bisschen pragmatisch und ein bisschen bescheiden, dass man sagt, okay, eigentlich uns interessiert einfach das Nachtleben, uns interessiert elektronische Musik, so, wir sind nicht so intellektuell, auch nicht ganz so akademisch und so, und das fand ich eigentlich immer so ganz charmant, weil es so sehr zugänglich war. So.
Wie ist denn euer persönlicher Bezug zur elektronischen Szene? Du sagst, du bist seit Anbeginn dabei, oder das ist dein erstes Medium gewesen.
Ja, also ich bin ja Young 1975, also ich habe jetzt auch nicht so quasi das allererste miterlebt. Also ich kann mich erinnern, ich hatte mal so in der achten Klasse hatte so ein Mitschüler von mir so eine Acid, also so eine Picture-Disc, also es gab ja so Vinylplatten, wo so ein Bild drauf war mit so einem Acid-Smiley. Und ich fand es irgendwie faszinierend, also irgendwie so ein bisschen dumm oder platt, aber auch irgendwie faszinierend so. Ja. Und das hatte ich, also ich habe eigentlich so eher so Indie gehört und dann auch Hip-Hop so, und ich fand elektronische Musik immer so ein bisschen unzugänglich so. Also weil es so jetzt überhaupt nicht so ein Narrativ bedient oder jetzt nicht so Persönlichkeiten gibt, zu denen man jetzt so eine Beziehung aufbaut. Und dann ist der Groschen bei mir eher so in Berlin, erst in Berlin gefallen, als ich dann 1995 hingezogen bin. So. Und da habe ich das so verstanden, dass es eigentlich einfach gerade auch zu Berlin besonders passt, dass man so eine Musik hat, die jetzt nicht so, wo es nicht so um Persönlichkeiten geht. So. Also auch zum Beispiel in Hamburg hat es dann so jemand wie Jan Delay oder jetzt auch in New York eben diese ganzen Hip-Hop-Größen wie Jay-Z oder so. Und ich fand immer so zu Berlin passt es nicht. Mhm. Also in Berlin, es gibt keine Person, die Berlin so repräsentiert. Es ist eher diese Stimmung, es ist so dieses etwas Melancholische und so. Und da hat es dann irgendwie so ganz viel mehr ausgelöst. Mhm. Und journalistisch war das dann so, also Journalismus ist ja immer eher so schon, also Musikjournalismus ist eigentlich so auf Rockmusik bezogen. So, du hast diese großen Figuren immer gehabt, also wie Bob Dylan oder Neil Young oder so. Und du willst quasi zu denen eine Beziehung entwickeln, du willst mit denen reden, du willst verstehen, was in denen vor sich geht und so weiter. Und das fand ich also natürlich irgendwie cool so. Ich fand Musikjournalismus immer total faszinierend. Aber ich dachte auch, das ist so ein bisschen zu einfach. Also ich fand eigentlich so elektronische Musik, wo sich das überhaupt nicht so aufdrängt, also wo überhaupt nicht so eine Interpretation gefordert ist, sondern man soll nur dazu tanzen, so. Es ist einfach nur dieses Moment, wo man halt irgendwie gut zu einem Musikstück tanzen kann, und wenn man, je besser man dazu tanzen kann, desto mehr hat sich eigentlich auch so das Anliegen dieser Musik eingelöst, so. Das fand ich irgendwie gerade faszinierend, dann auch darüber zu schreiben, so, und dafür eine Sprache zu entwickeln. Und mein großes Vorbild war natürlich Sascha Kösch, also der ein Autor, der für die Frontpage auch damals schon geschrieben hat in den 90ern und dann auch die D-Bug mitgegründet hat und so.
Also im Grunde auch, dass es nicht nur um eine Person geht, sondern um so ein ganzes Lebensgefühl.
Ganz genau.
Ich habe auch das Gefühl, also je mehr ich mich für elektronische Musik interessiert habe und je mehr ich jetzt drinstecke, desto weniger hänge ich an irgendwelchen DJ-Personas. So. Das war bei mir halt am Anfang eigentlich genau umgekehrt, als ich so mit 17, 18, 16 vielleicht doch.
Dass man noch so aufgeschaut hat.
Genau, oder dass man denkt, der und der spielt da muss ich hin. Ich muss natürlich dazu auch sagen, ich komme vom bayerischen Dorf, deswegen also Oberbayern, Traunstein ist so das nächstgrößere, das ist so DJ Hellland, würde ich sagen. da war es halt dann wichtig, solche Leute irgendwie zu sehen, wenn sie irgendwo gespielt haben. Oder da gab es so ein relativ fürchterliches Festival, das heißt Echelon, wo halt auch sehr, sehr hochkommerzialisierte Tech-House lief, aber das war für uns halt so irgendwie eine Zeit lang so das Größte, da halt irgendwie hinzugehen, weil es sonst, also es klingt jetzt ein bisschen wie, man erzählt aus dem Krieg, aber wir hatten ja sonst nicht so viel. Ja. Oder man ist dann irgendwann nach München gefahren, hat da die Nacht dann durchgemacht und ist morgens wieder nach Hause gefahren.
Ja.
Genau. Und dann irgendwann nach Berlin gezogen. Und
aber es ist interessant, dass dieses Gefühl eigentlich das ist, also dieses Lebensgefühl, was Berlin darstellt und dass es eigentlich um die Musik ging. Im Grunde hat es sich ja schon aktuell so ein bisschen verändert, ne? Ja. Dass die DJs sich doch wieder, also dass sie wieder so ein bisschen auf den Sockel gehoben werden oder sich selber auf einen Sockel heben.
Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf. Letztendlich ist es ja auch so, ich glaube, das ist, glaube ich, auch unsere Hauptthematik heute, ist halt Musikjournalismus. Ja. Und dann im genaueren dann auch Technojournalismus und wie es sich verändert und verschoben hat und was dann auch die Anforderungen sind dadurch und die, ne, ja. was dadurch passiert. Warum denkt ihr denn, dass, oder sagt ihr ja auch ganz klar, dass so ein Magazin wie die Groove so wichtig ist für die Kultur? Warum ist es so wichtig, dass es auch weiter besteht?
Also ich würde primär erstmal sagen, weil, und das habt ihr auch gerade schon angeschnitten, derzeit mit der Kultur einiges passiert, mit dem wir jetzt von unserer Warte aus nicht einverstanden sind. Und also sei es jetzt diese krass grassierende Instagramisierung, sei es dieser Star-Kult der DJs, immer noch stärker umweht, obwohl es das natürlich in den 90ern auch schon gab, aber ich finde, dass es inzwischen schon groteske Formen angenommen hat. Oder es heißt auch, dass es einfach wenige Promoter gibt oder so, die mit einem Publikum, das vielleicht etwas unerfahrener ist, Sachen abziehen, die einfach nicht okay sind. Also keine Ahnung, Stichwort gratis Wasser auf Raves oder so. Und das sind halt alles so Missstände, die wir schon anprangern wollen und über die wir auch berichten wollen. Und das ist was, wo ich dann sagen würde, dass wir auf jeden Fall noch Relevanz haben.
Auf jeden Fall, also und also vielleicht etwas allgemeiner gesagt, also wir bedenken, also wenn jetzt so eine Subkultur eine Relevanz hat, dann sollte es auch ein Medium geben, was die irgendwie verhandelt, oder dann muss es auch ein Medium geben, und wenn das Medium, also wenn diese Medien verschwinden, dann verliert auch die Kultur an Relevanz, so, weil einfach das ja letztendlich bedeutet, dass es einfach niemand gibt, der sich damit irgendwie wirklich eingehend beschäftigen will, oder auch Leute, kaum noch Leute gibt, die jetzt irgendwas darüber lesen wollen oder sich irgendwas darüber anhören wollen, wie jetzt auch euer Podcast oder so. Und eben also konkret treffen dann die ganzen Sachen zu, die Max gesagt hat. Natürlich ist es jetzt auch so eine Umbruchszeit, also quasi die ganze elektronische Musikkultur, die ist ja eigentlich von den späten 80ern an so bis 2020 konstant gewachsen. Also das war eigentlich ein quasi Erfolgsmodell. Natürlich gab es mal so einen Rückschlag in den 2000ern, aber dann ging eben diese Globalisierung los. Die ganzen TouristInnen sind nach Berlin gekommen, um zu feiern. So, also auch die DJs haben ständig neue Märkte erschlossen. So DJs, also deutsche DJs, sind jetzt nach Südamerika gereist, nach Ostasien gereist und waren erfolgreich, haben viel Geld verdient und so weiter. Und das ist ja dann 2021 stark kollabiert. So. Dann kam eben Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt gibt es eine Wirtschaftskrise in Europa. So, ja. Es geht jetzt zum ersten Mal so bergab und es schrumpft. Also Clubs schließen, Festivals schließen. Es ist einfach ganz universal so. Und gleichzeitig gibt es eben durch Corona so einen Generationenbruch. Also dass jetzt einfach die junge Generation nicht mehr so naht los an das Frühere herangeführt werden kann. So. Und dass dadurch einfach, also wie Max angedeutet hat, einfach Musik, also elektronische Musik, auch viel so kommerzieller als kommerzielle Musik einfach konsumiert wird. Also man
es auch genutzt wird.
Genau. Es ist nicht mehr so eine eigene Subkultur, die so eigene Werte hat, wo so die Veranstalter und Veranstalterinnen auch der Musik nahestehen, ihre eigenen Clubs machen, eigene Festivals machen, sondern es ist eher wie so ein kommerzielles Konzert, wo man einfach ein Ticket kauft, DJ tritt genauso auf wie jetzt irgendwie ein anderer Act und dann geht man wieder nach Hause und so. Und das, also wir wollen eben stark machen, dass das elektronische Musik eigentlich nicht ist. So. Das eben was noch mehr dazu gehört und natürlich auch die ganzen politischen Themen dazu gehören. So.
Es ist ja auch so, also da nochmal kurz nur anschließend, es ist ja auch so, dass ihr seid ja auch eine Art von Branchenmedium, sage ich jetzt mal so, wenn man es so bezeichnet. Und die Branche, die gibt es ja sozusagen nach innen und nach außen. Also es gibt ja sozusagen die Leute, die da einfach, die Fans, sage ich jetzt mal so, die Konsumenten. Und dann gibt es aber auch die mitarbeiten und die Mitarbeitenden. Und da ist es ja so, dass auch da, also in Berlin, nehmen wir mal sowas, ist ja fast jeder damit irgendwie verbunden, auch mit dieser Branche. Das heißt, ihr seid ja, sprecht ja dann auch für diejenigen, die wirklich daran teilhaben und auch mitarbeiten. Und auch das ist ja, glaube ich, nochmal wichtig, da sozusagen diese Themen zu bearbeiten, die von innen auch aus der Branche kommen, oder?
Ja, also das ist zumindest unser Ansinnen. Natürlich würde ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben oder mich nicht als Sprachrohr von jedem sehen, der in Berlin in der Nightlife-Industry irgendwie arbeitet. Aber an sich würde man das natürlich gerne tun und ich finde es auch ein hehres Motiv.
Wie ist denn jetzt, wie merkt ihr denn jetzt gerade schon, dass sich vielleicht auch die Erwartungshaltung der LeserInnen der UnterstützerInnen und zum Beispiel auch verändert hat jetzt in den letzten Jahren? Also jetzt, wenn es auch um Themen geht, wenn es um Inhalte geht, und wie geht ihr damit um?
Also auch da kann ich eigentlich wieder ganz gut auf unseren Leserpoll verweisen, den wir eben jedes Jahr im Dezember machen, wo wir direkt Feedback von den Leuten einholen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass seit 2020, 2021 da ein ganz krasser Bruch einfach entstanden ist oder ein ganz krasser Paradigmenwechsel, dass Leser sagen so, also klar, es gibt die, die einfach sagen, es war jetzt Corona, es hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen, ich bin zu alt, ich habe keinen Bock mehr zu feiern. Aber was man auch ganz stark merkt, ist, dass viele Leute da ihren Frust ablassen. Also über, keine Ahnung, ich fühle mich auf dem Dancefloor nicht mehr wohl, weil viel zu viele Leute mit dem Handy rumlaufen. Das war auch schon ganz, ganz sicher vor der Pandemie ein Problem, aber ich schätze mal, dass sich das noch intensiviert hat. Das würde ich auch von meinen Erfahrungen her so sagen. Genau, und man hat einfach das Gefühl, dass viele Leute sich unwohler in dieser Kultur fühlen, als es noch vor der Pandemie der Fall war.
Natürlich hat das auch mitgeschrieben, nochmal ganz kurz, das hat auf jeden Fall, das ist ja treffend, aber es hat auch mit den gestiegenen Preisen zu tun. Also es war natürlich so ein bisschen auch ein Luxus, der mir als Luxus gar nicht so bewusst war, dass man einfach ziemlich viele, also in vielen deutschen Städten einfach ziemlich irgendwie günstig ausgehen konnte, wenn man darauf Lust hatte und da viel Zeit verbringen und so weiter Alkohol konsumieren und so. Und jetzt merkt man natürlich, ist es eigentlich für viele, also viele merken, dass das schon ein ziemliches Privileg so ist. Es gibt einfach nicht mehr so viele Angebote. Wenn, dann ist das sehr teuer. Also der Eintritt ist teuer, die Getränke sind teuer. So, man zugleich verdienen natürlich viele eher weniger. So, es tut sich so eine Spannung auf. Dann hast du eben diesen Generationenbruch zum Teil. Also viele Ältere gehen nicht mehr so viel aus. Dann hast du nur sehr junge Leute, mit denen du dich, die sich dann irgendwie ganz anders so verhalten und anders aufführen so. Und das sind alles so Erfahrungen von solchen Brüchen.
Ja, beide Seiten können sich irgendwie nicht mehr so richtig miteinander identifizieren gefühlt.
Also ich glaube, also auch, es sei jetzt mal dahingestellt, ob das je wirklich idealtypisch so war, aber ich glaube schon, dass es inzwischen so ist, dass dieselben Ideale oder dass der gemeinsame Nenner, den man auf dem Dancefloor hat, noch viel schwerer zu definieren ist, als es noch vor der Pandemie der Fall war.
Alleine schon BPM-technisch.
Ja. Auch das. Merkt man ja auch im Booking-Verhalten, ne? Also irgendwie schwimmen die Booker und Bookerinnen da sehr. Wie sollen wir wirklich buchen? Wo setzen wir an? Ne? Da sind wir jetzt auch nochmal bei dem Thema, da würde ich gerne nochmal hingehen. Diese TikTokisierung oder TikTok, was ist so richtig daraus geworden gefühlt, ne? Du hast es gerade eben auch gesagt, zu viel Telefone, zu viel Handys, zu viel Fotos auf dem Dancefloor. Wie geht man damit jetzt um? Weil es hat sich ja jetzt schon ziemlich stark eingeschlichen. Zum einen, dass das halt sehr viel gefilmt wird auf dem Dancefloor und das auch erlaubt ist. Also Fotopolicy ist einfach sehr, sehr eingeschränkt gefühlt und gleichzeitig steht da natürlich auch so eine gewisse Form von Existenzdruck dem Artist dahinter, weil halt das Booking-Verhalten der BookerInnen so stattfindet, dass man eben nicht mehr nur auf die Musik und auf die Soundcloud-Links klickt, sondern eben auch Next Step oder vielleicht First Step mittlerweile, Instagram und TikTok. Also wie kriegt man da wieder eine Balance hin, dass man die Musik wieder sprechen lässt?
Und wie berichtet man darüber?
Ehrlich am besten. Also was ich noch ganz kurz zu den Artists sagen wollte und zu diesen ganzen Instagram-DJ-Rücken und so, das machen die ja nicht alle, weil sie es unbedingt wollen, sondern weil es denen müssen. Auch gesagt wird. Also weil sie von Bookings abhängig sind und deren Manager oder so halt sagt, so leid es mir tut, auch wenn du keinen Bock hast, es bringt auf jeden Fall was.
Das meine ich mit dem Existenzdruck.
Ja.
Na, es ist schon einfach eine massive Veränderung in der Musikkultur, so, weil einfach früher war natürlich die Musik das Medium, mit dem sich jetzt DJs bekannt machen konnten, so. Natürlich hat das andere auch noch, es ist ja Popkultur, das andere spielt, also das irgendwie Aussehen oder der Stil und so weiter spielt natürlich immer eine gewisse Rolle, aber es war natürlich primär die Musik so. Jetzt in den sozialen Medien ist es ja, also gerade jetzt bei Instagram ist es natürlich schon mehr so die Erscheinung, das Bild, also du hörst ja jetzt also wenig Musik, wenn du jetzt über Instagram scrollst, deshalb ist es jetzt eigentlich mehr so ein, also oft die Musik eher noch so ein Anhang für das, was man da macht, so. Und natürlich ist da dann einfach die Reichweite entscheidend, die dann Leute haben. Und dann haben sie natürlich eine ganz andere Position, wie jetzt Leute, die jetzt irgendwie gute Musik machen, aber auf Instagram nicht präsent sind.
Ist das jetzt sozusagen so ein entscheidendes, weil du es jetzt gerade nochmal, um da nochmal ein bisschen reinzugehen, ist das jetzt so ein entscheidendes Entwicklungsding für Musikjournalismus an sich, dass Musik eher zu einem Anhang einer Story oder eines Bildes oder einer Persona geworden ist, dass es deswegen auch schwieriger geworden ist, dazu zu berichten und Leute davon zu begeistern?
Zu einem Anhang.
Du hast ja gerade gesagt.
Ja, also natürlich ist es jetzt für Leute, die da jetzt sehr präsent sind, die denken wahrscheinlich, okay, ich bin jetzt eigentlich, also sie sehen sich vielleicht eher als Influencerin oder Influencer oder Creator so und denken dann, hey, ich kann jetzt auch noch mal ein bisschen auflegen und verdiene damit unglaublich viel Geld. Natürlich habe ich als Social Media Person ja auch das Gefühl, okay, wie monetarisiere ich das jetzt so? Das ist ja auch schwierig. Also es ist auch ein Struggle und dann denken sie, hey, so ein DJ-Gig kann dann sehr lukrativ sein. So, natürlich sind dann die sozusagen in Anführungsstrichen echten MusikerInnen, die dann schon sich ganz lange damit beschäftigt haben, irgendwie super offended, dass sie da dann in einer viel schwächeren Position sind. Und natürlich sind es ist auch natürlich, also auch die Entwicklung der letzten schon 20 Jahre, da hat ja der Anspruch in der Musik eigentlich immer stärker zugenommen. Also in den 90ern gab's tolle Musik, es gab trashige Musik, das hat so ein bisschen nebeneinander stattgefunden. Dann kam die internationale Musikpresse, Resident Advisor, die ja immer sehr anspruchsvoll waren, also die so zum Beispiel auf so Tech House, also was Max erwähnt hat, was man mit dem viele auch Leute so aufgewachsen sind, total herabgeschaut haben und eigentlich nur so sehr, sehr anspruchsvolle Sachen gefeatured haben. Und dann gab es einfach einen krassen Imperativ an Leute, die booken, jetzt auch diese KünstlerInnen zu buchen. So. Jetzt sieht man aber, okay, das war so ein bisschen auch eine Blase, die jetzt durch den Verlust des Einflusses der angloamerikanischen Musikmedien auch platzt. So. Dann siehst du, okay, es gab einfach KünstlerInnen, so, die wurden da so sehr hochgespielt. Also ich nenne jetzt keine Namen, die sind dann, die haben es dann schwerer und die Leute entdecken dann wieder ihren Tech-House, den sie eigentlich immer cool fanden, so, wo sie sich aber ein bisschen dafür geschämt haben.
Man muss sich ja nur mal ansehen, wie viele Festivals mit vermeintlich hochkarätigem Line-Up einfach absagen müssen, weil das Line-Up offenbar zu cool ist oder zu gut kuratiert oder so, dass es irgendwie diesen Mittelbau an Leuten, den du halt ziehen musst, um als Festival erfolgreich zu sein, einfach überhaupt nicht mehr trifft. So.
Total. Ja, das ist halt irgendwie die Krux, ne? Das dann doch miteinander zu verbinden und inwieweit möchte man das auch verbinden. Ihr schafft es in eurem Magazin irgendwie doch bisher ganz gut, so die Generationen auch miteinander zu verweben. Was glaubt ihr, steckt da dahinter? Wie macht ihr das, dass sich die Leute irgendwie abgeholt fühlen?
Also erstmal
von
vielen
sehr jungen Leuten bis hin zu sehr alten reiferen Leute. Generationen.
Bis unfassbar alten Leuten.
Uralten Menschen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Bemerkung. Wie machen wir das? Also vielleicht, wie ich vorhin auch schon meinte, als ich über unseren freien Autorenpool gesprochen habe, dass wir natürlich versuchen, junge Leute schreiben zu lassen und auch etwas ältere Leute über Themen, die am besten beide oder mehrere Generationen betreffen. Also wir machen Sachen über TikTok Techno genauso wie, keine Ahnung, das x-te Interview mit einem bekannten Künstler, der turnusmäßig ein Album veröffentlicht.
Ja.
Oder wir hatten ja auch diese Sonderausgabe im Print 2023, wo wir auch versucht haben, so ein bisschen zwischen den Generationen zu vermitteln und uns diesem Phänomen des vermeintlichen TikTok-Techno oder der Musik, die in dieser Bubble jetzt eine Rolle spielt, anzunähern. So würde ich mir das vielleicht erklären.
Also es ist auf jeden Fall so, dass ja gerade Musikmedien in Deutschland da nicht so stark sind. Also man sieht das ja auch sowas wie Rolling Stone, Musik Express oder so, die sind dann sehr so, da hat man das Gefühl.
Hast du eigentlich immer Bob Dylan auf der?
Ja, oder so Depeche Mode oder so. Es hört dann so ein bisschen so spielen in den späten 80ern oder frühen 90ern, hört das dann so auf. Und natürlich ist unser Anspruch schon einfach mit der Musik zu gehen so und auch wirklich zu verstehen, was jetzt kulturell passiert und was jetzt auch wirklich alle Generationen beschäftigt. So.
Ihr habt ja dann auch schon, um da jetzt mal so ein bisschen ans Eingemachte zu kommen, wo wir auch hinwollen, schon zwischendurch auch und also bis jetzt natürlich auch immer auch zum Beispiel mit Bezahlschranken auch gearbeitet. Wie kam es dazu? Was waren da die Überlegungen? Wie hat sich das dann für euch auch angefühlt? Ich weiß nur, dass ihr habt, glaube ich, das erste Interview mit George Yallo gemacht, dem Kultursenator, ein langes, und da war ich nur erstmal kurz, okay, Bezahlschranke, Mist. Wie war bisher da sozusagen eure Einstellung dazu? Und wie wie wird sich das dann vielleicht auch in Zukunft weiterführen?
Also ich glaube erstmal, dass man hängt ja dann so ein Dilemma fest als Journalist. Du willst einerseits fair für deine Arbeit bezahlt werden, natürlich willst du aber auch, dass deine Sachen, ob das jetzt Narzissmus ist oder nicht, willst du ja eigentlich ja trotzdem, dass das möglichst viele Leute lesen können. Mhm. Deswegen hat man eigentlich per se, oder so geht es zumindest mir eigentlich, keine Lust auf eine Bezahlschranke. Wir mussten aber halt auch das Magazin irgendwie halbwegs wirtschaftlich betreiben oder haben das zumindest versucht. Und dann hat man sich, also würde ich sagen, mit dem Verlag halt drauf geeinigt, weil, man halt auch einfach irgendwie Einkommen generieren musste, um in dem Verlag weiter fortbestehen zu können. Und deswegen hatten wir eine Bezahlschranke. Hm. Die soll aber jetzt dann ja weg.
Die ist schon verschwunden. Ja.
Oder ist schon weg.
Also
ich war ja mal ein neues Modell jetzt.
Also natürlich, also wir haben ja das Printmagazin gemacht, also von 1989 bis 2018. Dann war einfach das Problem, okay, was auch Leute nicht so verstehen, die auch dem Heft nachtrauern. Also die Auflage wurde natürlich immer kleiner, so, das spürt man natürlich nicht, wenn man ein Heft in der Hand hat, so, aber das macht natürlich einfach die Kosten extrem steigert die Kosten, weil einfach der Druck teurer wird, der Vertrieb wurde immer teurer, also es ist einfach Zeitschriftenvertrieb funktioniert nicht mehr so wie früher, dass du einfach Hunderttausende von Zeitschriften verkaufst, sondern es sind ganz wenige Zeitschriften, die sind auch nur in relativ wenigen Kiosken erhältlich. Also da fällt dann für den Verlag immer weniger ab. Gleichzeitig ist der Anzeigenmarkt natürlich ständig im Schrumpfen gewesen. So, natürlich gab es noch Anzeigen so, aber auch immer weniger, für immer weniger Geld. Und deshalb hat sich das Heft einfach nicht mehr gelohnt für den Verlag. Deshalb haben sie gesagt, okay, sie wollen digital anfangen, digital weitermachen. So. Und dann, aber natürlich mussten wir trotzdem Geld verdienen und haben gesagt, wir machen ein Digital-Abo, haben diese Bezahlschranke. Aber das war für uns als Fachmagazin einfach nicht so von Erfolg gekrönt, weil wir machen ja gar nicht so viele Beiträge, dass jetzt wie anders als jetzt Leute, die jetzt zum Beispiel Spiegel Online abonniert haben oder die Zeit oder so, dass sie einfach jeden Tag immer wieder sich da einloggen oder einfach eingeloggt sind, sondern wir hatten LeserInnen, die dann das abonniert haben, dass dann einfach lange nichts gelesen haben, was dahinter war. Dann irgendwann haben sie dann ihr Passwort vergessen. Das haben wir mal gesehen. Leute haben ständig ihr Passwort resettet. So.
Könnt ihr das einsehen?
Ja, das haben wir dann. Das haben wir ja mal, typisches Techno-Problem.
Ja.
Und also das hat dann, oder Leute haben dann vergessen, dass sie es haben. Also er wollte ein Abo abschließen, dann kam raus, das hat nicht funktioniert, dann kam raus, sie hatten schon eins. Oder also es war einfach so, man hat das Gefühl, auch dann technisch war die Umsetzung nicht besonders gut, weil das dann auch zu aufwendig für uns war. Also man hat einfach das Gefühl, es funktioniert nicht so richtig so. Also es ist einfach nicht ein Produkt für die Leute. Die Leute wollen es unterstützen, aber die Leute sind mit dem Produkt nicht so zufrieden.
Ja, oder auch immer wieder die Kommentare unter Artikeln, die sehr gut gelaufen sind, und dann die Kommentare irgendwie, wenn es jetzt im Print gewesen wäre, dann würde ich es mir holen, aber so hat das für mich keinen Sinn oder so. Und wann kommt Print wieder? Keine Ahnung.
Ja, also es hat einfach nicht gut funktioniert. Deshalb denken wir so, eigentlich muss die Community den Sinn der Groove auch so verstehen. So, also wir können nicht diesen Produktcharakter, dass wir jetzt was verkaufen, was dann wirklich so einen Produktwert hat, wo man denkt, so gebe ich jetzt mein Geld dem Tagesspiegel oder gebe ich jetzt dem Geld mein Geld der Groove oder so. Das funktioniert einfach nicht. Da sind wir nicht konkurrenzfähig. Also so ehrlich müssen wir dann auch irgendwie sein. Und wir denken, wir sollten eben da dann lieber transparent sein und sagen so, hey, wenn es die Groove geben soll, muss die Community auch das bereit sein, dafür zu bezahlen.
Ja, total. Ja. Es ist ja nun auch nicht so, als wärt ihr das einzige Printmagazin gewesen, was dann im Endeffekt nur noch digital existiert. Das ist ja fast bei allen Magazinen mittlerweile so.
Absolut, ja.
Und anders ist es fast auch gar nicht mehr umsetzbar. Also dieses Coffee Table Book, was man irgendwie noch von früher kennt oder so, ne? Oder diese Magazine, die man sich gekauft hat, immer wieder reingeblättert hat. Ich weiß noch, ich habe mir früher Sachen sogar noch rausgeschnitten und sowas, ne? Also jetzt ist ja jeder Beitrag mit einem Link verbunden. Das ist ja einfach im Print de facto nicht möglich. Insofern, um diese Weitflächigkeit dann irgendwie auch zu gewährleisten und auch schneller zu sein. Also die Schnelllebigkeit.
Absolut, natürlich ist ja, also früher war ja das Musikgeschehen auch darauf ausgerichtet, dass es halt in Musikmagazinen verhandelt wird. Ja. Man hatte immer diese Vorlaufzeiten und diese Planung, also viel ging ja dann auch um Veröffentlichungen, die ja eh diesen Vorlauf haben, weil die Tonträger hergestellt, genau. Und dann hat auch ein Musikmagazin dazu gepasst. All das gibt es gar nicht mehr so. Ja. Also KünstlerInnen warten auch nicht mehr darauf. So, ja. Die denken einfach so, heute veröffentlicht das, dann machen sie das so. Deshalb ist man da mit dem Magazin auch nicht mehr nachgekommen. So.
Also um das nochmal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, also es haben viele auch aufgegeben. Wir haben gerade gesprochen über Debug, über Specs, über Intro etc. Dann gibt es natürlich natürlich aber auch andere Möglichkeiten, sage ich mal so, Stichwort Electronic Beats oder so, die dann halt nochmal ganz brandfinanziert daherkommen. Mhm. Was waren jetzt eure...
Genau, also natürlich, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also natürlich gibt es so den Bereich des Content-Marketing so. Ganz lange gab es ja Red Bull Music Academy, die haben ja auch ein Magazin gemacht und so weiter, ja. Was ja auch wirklich sehr hochwertig und spannend war. Aber gut, natürlich hat das immer so beschränkte Zyklen. Also du hast Electronic Beats erwähnt, die haben das ja auch sehr ambitioniert gemacht. Jetzt machen sie es ja nur noch ganz klein so. Also
Red Bull hat ja seinen Musikbereich eigentlich komplett aufgegeben.
Genau, also die machen nur noch so eher Mainstream-Themen, so, aber auch kein Musikjournalismus mehr. Also dann gibt es noch DJ Lab von Thoma und so. Mhm. Die Erfahrung ist einfach, das sind so beschränkte Zyklen, wann halt das Unternehmen denkt, okay, jetzt bringt mir das. Irgendwann bin ich vielleicht so groß, dass es sich nicht mehr lohnt. Oder wie bei der Telekom, so mein Markt, die machen ja noch viel in Osteuropa, weil sie noch stärker sind. Mhm. So.
Oder Themen wie Sport oder so, ja, so cooler.
Ja, oder
ja, es kommt ja dann noch oft drauf an, was einfach der neue PR-Chef gut findet.
Ja, genau.
Genau, also das sind dann, oder Marketing, also das hat dann immer so Zyklen, die dann so sehr beschränkt sind. Dann denken wir, sind stärker einfach mit unserer Kontinuität so. Mhm. Klar gibt es dann noch, also es gibt ja auch noch das Facemac, also die machen ja weiter Print, also was wir auch toll finden, dass sie da so durchhalten. Natürlich hat man dann inhaltlich wieder so Dinge, wo man sich dann eher abgrenzt, so, aber das denke ich eigentlich ergänzt sich ganz gut. Ja, also man hat natürlich noch einige, also so Social Media Angebote oder so, die jetzt irgendwie nur Videos machen oder sowas wie Techno Germany oder so, ist auch extrem stark, die einfach nur Videos von Partys machen. Mhm. Also eigentlich denken wir, das ist eine ganz interessante Medienökologie, wo wir ganz gut reinpassen, so, wo wir unseren Anspruch haben, so, und natürlich versuchen damit so gut wie möglich zurechtzukommen.
Am Ende ist es aber halt auch immer so eine Entscheidung für, wie viel will ich tatsächlich von mir verkaufen, ne? Und wie viel gebe ich dann in dem Moment auch von mir auf und vielleicht auch von dem, wie weit mein Spielraum ist und auch mein Entscheidungsfreiraum. Weil im Endeffekt, je mehr Leute man sich von außen reinholt, umso mehr muss man natürlich auch andere Meinungen dann Platz geben. Wir haben gerade über das Face Magazine gesprochen, da findet natürlich relativ viel Reklame statt. Und das ist halt auch eine Entscheidung.
Klar, also natürlich würden wir das nicht so machen, so. Ja. Aber natürlich, also man muss sehen, das hat ja auch immer Vorteile. Also sie haben irgendwie ein großes redaktionelles Budget, sie können wirklich einfach sehr viel Inhalte produzieren, sie können das Heft machen so. Also wir sehen das ja auch relativ ausgewogen. Also wir denken, wir würden es nicht so machen, aber wir denken, ist das okay, dass sie es so machen. Und wir denken, dem Gesamtbild ist es auch auf jeden Fall gut, dass es das alles gibt. So. Also natürlich.
Wenn ich ein Heft machen will, dann muss ich halt wissen, zu welchem Preis. Und wenn der Preis für mich passt, dann seid es denen auf jeden Fall gegönnt.
Ja. Wie, nochmal zurückfragend, ich glaube 2018 gab es mal diese große Analyse, glaube ich auch von der Clubkommission zusammen mit dem Senat, wie groß die Technowirtschaft, ich glaube allein in Berlin ist. Ja. Da war, glaube ich, das Ergebnis 1,5 Milliarden Umsatz sozusagen innerhalb dieser Branche. Warum ist es jetzt so, dass so viele Bereiche mittlerweile davon auch nichts mehr abkriegen?
Ist schon eine krasse Rezession. Also es ist einfach so, dass damals war das natürlich das goldene Zeitalter, weil einfach der Berlin-Tourismus da im Peak war. Und auch einfach, also das natürlich für ganz, ganz viele junge Leute aus ganz Europa einfach wahnsinnig attraktiv war, nach Berlin zu reisen und zu feiern. So, dann gab es den Brexit, dann gab es einfach diese Kostensteigerung, dann natürlich auch Flüge viel teurer geworden. Auch in Berlin ist alles viel teurer geworden. Also die Unterschiede sind auch nicht mehr so groß. Also ich kann jetzt auch irgendwie in Italien irgendwo feiern gehen. So. Also es ist vielleicht nicht so beeindruckend, ganz so beeindruckend wie hier, aber es ist auch zumindest nicht schon mal teurer als in Berlin. So. Mhm. Und das hat das Ganze sehr verändert. Deshalb denken wir, diese Zahl hat auch sehr stark abgenommen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich 2018 nach Berlin gekommen bin und dann auch durch die Pandemie hier war. Und wenn ich das, also wenn ich 2019 war dann so das erste Jahr, dass ich komplett hier erlebt habe. Wenn ich das dann mit 2022 oder 2023 vergleiche und auch jetzt sehe, wie die Schlangen vor den Clubs aussehen, dann ist es bis auf ein, zwei Ausnahmen, die aber auch Line-Up-abhängig sind, auf jeden Fall kein Vergleich mehr.
Ja, das hat sich stark verändert, auf jeden Fall.
Ja, und man muss ja auch klar, also bei dem ganzen ökonomischen Druck, den es gibt, muss man ja trotzdem sagen, dass Berlin noch verhältnismäßig erschwinglich ist. Und wenn ich das jetzt vielleicht mit anderen deutschen Städten wie, keine Ahnung, München oder so vergleiche, dann braucht man sich nicht wundern, dass da auch die Gäste ausbleiben. Obwohl jetzt deine Frage, glaube ich, auf Berlin im Speziellen abgezielt hat.
Nee, ich meinte es eher so rum, zum Beispiel auch, nehmen wir mal die kulturelle Medienbranche als Beispiel da, die davon nichts abkriegt und teilweise auch, oder bestimmte Bereiche der Live-Kultur, die dann halt eher ein Problem haben, während andere davon halt natürlich sehr viel
oder einen Großteil sich nehmen. Klar, also das ist natürlich auch ein Thema für uns, oder wo wir auch denken, dass unsere Stimme wichtig ist, so, weil natürlich, was die Kulturförderung angeht, natürlich immer noch der größte Teil bei der Hochkultur bleibt. So. Ja. Und das denken wir natürlich, dass das falsch ist. Und wir denken aber auch, es muss dann eben auch ein Medium geben, was jetzt auch unterstreicht, warum jetzt andere Bereiche auch, also wie jetzt elektronische Musik, auch wertvoll sind.
Mhm. Lassen uns doch mal über eure Gründung sprechen. Wie kam es dazu? Und könnt ihr uns dazu einmal abholen, was jetzt tatsächlich euer Modell ist, was jetzt gerade so die Runde macht?
Der Verein für Technojournalismus.
Also wie es dazu kam, ist eigentlich sehr schnell erklärt. Wir saßen im März an einem ganz normalen Arbeitstag vorm Rechner und dann kam eine E-Mail, in der stand irgendwie, betreff the future of Groove.
da ist man ja erstmal interessiert.
Ja, genau. Da war also von unserem Verlag, dass wir heute noch einen Call haben. Und da war uns dann klar, dass das wahrscheinlich kein absolut zukunftsgerichteter Call ist. Sondern
euer Verlag hat euch angeschrieben.
Ja, genau. Ja. Also das war am 28. März, glaube ich, also am Tag vor am Tag vor Karfreitag. Das war der Donnerstag noch, um das da noch schnell. Und genau, dann mussten wir halt eben, okay, wir sind jetzt gekündigt. Und jetzt gibt es halt zwei Optionen, entweder halt wirklich das Ganze mal sein zu lassen, weil wir sind ja schon mehrfach jetzt dem Tod von der Schippe gesprungen, wenn man so will. Oder wir versuchen es eben nochmal und jetzt halt, indem man das Ganze komplett auf links dreht und das als Verein neu macht. Und
war da das Modell, war sofort?
Das war natürlich nicht, es war schon ein langer Weg. Also wir haben natürlich auch erstmal überlegt, also natürlich hatten wir wir die Idee, das unabhängig weiterzumachen, weil wir einfach dachten,
eigenständig.
Genau, eigenständig, also so als Redaktion, weil wir dachten, so beim Verlag ist die Groove einmal nicht so gut aufgehoben, weil sie nicht, unser Verlag hat ja hauptsächlich Kundenmagazine gemacht, so, und das ist einfach was ganz anderes, als wir machen und gleichzeitig ist es ja ein kommerzieller Verlag, der eigentlich den Anspruch hat, ein kommerzielles Produkt zu produzieren, was irgendwie attraktiv ist. Aber dazu hatten wir gar nicht die Ressourcen, weil wir nicht die Einnahmen hatten, weil wir eigentlich kein Geschäftsmodell hatten. Das hat eigentlich vorne und hinten keinen Sinn gemacht. Und es hat auch immer so eine Behauptung in den Raum gestellt, die wir eigentlich so gar nicht erfüllen konnten. Das war natürlich für uns nicht gut. Und deshalb dachten wir so, hey, es muss was nicht kommerzielles sein, weil einfach so dieser Anspruch von einem kommerziellen Produkt, den können wir nicht einlösen. Also den kann ja eigentlich fast niemand einlösen. Also auch der Spiegel immer weniger, die großen Zeitungen, Zeit, Tagesspiegel etc. Deshalb dachten wir so, hey, es muss irgendwas nicht kommerzielles sein. Dann haben wir ganz viel recherchiert, so zu Genossenschaften und so weiter. Wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen. Dann hat sich herausgestellt, ein Verein ist eigentlich das Einfachste. Also man kann es relativ leicht gründen. So, es ist eigentlich ganz praktisch für unseren Zweck. Wir haben jetzt keinen gemeinnützigen Verein, weil das auch nochmal wesentlich komplizierter gewesen wäre. Und es ist auch in dem Bereich des Journalismus etwas umstritten. So, das haben wir das gemacht und haben halt alle ehemaligen RedakteurInnen, AutorInnen, alle aktuellen, auch die ehemaligen, also Ex-Praktikantinnen, Praktikanten, Artdirektoren, Artdirektorinnen, FotografInnen
auch
angeschrieben.
Auch Heiko Hoffmann und TJT.
Du siehst auf der Seite auch die Liste. Also es haben wir haben insgesamt 150 Leute angeschrieben. So, es haben 63 haben den Verein mitgegründet. So, also ein ziemlich großer Anteil. Also das Interesse war schon wirklich da, auch in allen Generationen. Also auch der erste Redakteur, der schon 1989 dabei war, Steffen heißt der. Der war schon, ist auch jetzt dabei und es sind auch viele Leute eben aus den 90ern dabei, es sind Leute aus den 2000ern dabei, Heiko Hoffmann ist dabei, auch viele Leute, die durch uns dazugestoßen sind, so, also Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch Leute, die bei uns ein Praktikum gemacht haben, so, also es ist wirklich ein bunter Haufen und genau.
Was ist die größte Musikredaktion?
Nochmal ganz kurz zwei Fragen dazu. Ja. Also zum einen, wie kamt ihr auf Verein für Technojournalismus? Und das klingt ja erstmal noch breiter als das Ziel, was ihr euch jetzt erstmal gesetzt hat. Und was ist dann die Aufgabe der Vereinsmitglieder?
Genau, also der Verein, also Technojournalismus, weil wir schon in dieser Sparte, also das ja schon auch unser Anspruch ist und auch eben diese, was ich vorhin gesagt habe, diese besondere Nische, die eigentlich irgendwie so relativ klein und speziell ist und so, und das wollten wir schon auch so in diesem, also in dieser Gründung so markieren, dass es darum geht so. Und das andere, also das so ein bisschen, also diese Vereinskonstruktion sieht so aus, es gibt quasi Fördermitglieder, also unsere ehemaligen AbonnentInnen, die werden alle Fördermitglieder so und unterstützen uns. Wir hoffen auch, also bisher zahlen sie 50 Euro, das ist so, das war damals das Abo. Wir hoffen, dass sie in Zukunft 100 Euro zahlen. So, also das ist schon das Ziel, einfach weil wir doch, also bis so zur Zeit haben wir ungefähr 1000 so. Also das ist eine gute Zahl so, also auf die wir natürlich 1000 wahnsinnig... 1000
Abonnenten.
Ja genau, 1000 Abonnentinnen und Abonnenten, auf die wir total stolz sind so. Also das sind quasi so unsere Superfans, also die jetzt so diese uns diese ganze Zeit über unterstützt haben so.
Werden die auch ähnlich behandelt, also dass sie auch Mitspracherecht tatsächlich haben? Oder inwieweit könnt ihr die, werden die auch wie Vereinsmitglieder dann quasi?
Das sind schon zwei Arten von Mitgliedern. Also wir können natürlich jetzt, also natürlich wollen wir die auch einbeziehen. Wir stehen ja auch mit vielen so im Mail-Kontakt oder so, dass sie sich melden. Aber jetzt so, was entscheiden können die nicht, weil wir einfach nicht 1000 Leute entscheiden lassen können. Ja. Also das wäre dann einfach zu aufwendig. Also weil allein schon, also dieser ganze, also diese Vereinsgründung war schon relativ kompliziert. Also eine Satzung zu finden, wir
es ist mit knapp über 60 Leuten schon sehr kompliziert.
Ja, stell mir diese Routen da tatsächlich auch anstrengend zum Teil vor, wenn man da wirklich so viele Feedbackschleifen hat und sowas und da sehr, sehr viel wahrscheinlich auch gegenchecken muss.
Absolut. Also es ist auch, also allein schon jetzt diese Satzung zu finden, also da hatten wir zwei Anwälte, die uns beraten haben, weil natürlich, es soll ja offen sein. Zugleich wollen wir jetzt auch nicht, dass irgendjemand das einfach übernehmen kann, so indem er irgendwie so eine gewisse Gruppierung da bildet. Und natürlich muss das dann auch dem Vereinsregister genügen, so, es muss dem Finanzamt genügen. Also es ist durchaus schon fordernd so. Mhm. Natürlich auch sehr interessant. Also wir haben dabei unglaublich viel gelernt. Also wir haben natürlich auch nochmal ganz anders so hinter die Kulissen geschaut, also was das überhaupt möglich ist, wie es möglich ist, sich zu organisieren. So. Und eben auch eben mit Anwälten zu tun zu haben, so mit einem Steuerberater zu finden, so das alles zu verstehen, also was dafür relevant ist, was für Steuern man bezahlt. Und dann dachte ich eben, es ist dann schon sinnvoll, sich bei der Gruppe von Mitgliedern, die was zu entscheiden haben, sich auf die ganzen ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu konzentrieren, weil die auch einfach so den Betrieb kennen und wissen, was es geht und so. Und dann dachten wir, wenn wir jetzt noch die anderen mit einbeziehen, dann ufert das total aus.
Aber gibt es dann da auch nochmal einen harten Kern, also der engste Kern und dann auch nochmal eigene Departments, wo man sagt, okay, die kümmern sich da drum, die kümmern sich
da drum? Es gibt so zwei Gruppen, aber das meiste machen wir schon, weil natürlich wir haben so die, oder es verlagert sich auch so ein bisschen. Also die beiden Anwälte sind auch zwei Mitglieder. Die haben uns jetzt massiv unterstützt bei der Vereinsgründung, weil einfach dieses Juristische da extrem fordernd ist und auch so für den ganzen Prozess. Also man schreibt diese Satzung auf, man reicht die beim Vereinsregister ein. Wenn das Vereinsregister dann sagt, nee, das haut nicht so hin, dann muss man nochmal von vorne anfangen. Da muss man eine neue Satzung schreiben, da muss man alles, da muss man nochmal neu abstimmen, so. Dazu hat mir auch gar nicht die Zeit. Deshalb war es uns wichtig, das schon so auf den ersten Versuch auch hinzukriegen. So, deshalb waren jetzt diese Personen wichtig. So, jetzt sind wir natürlich in diesem Kampagnenmodus, dass wir sagen, hey, jetzt geht's darum, wirklich möglichst viele Leute zu erreichen, einfach unsere Story möglichst gut rüberzubringen. Jetzt haben wir so eher mit Leuten zu tun, die so im Art Direction Bereich sind und auch im Kampagnenbereich. So, also es kommen immer so ein bisschen andere in den Vordergrund.
Und wie läuft eure neue Groove On Phase jetzt an? Wie kommt das Modell an? Kann man da schon so ein kleines Resümee ziehen?
Also das Feedback, das wir bekommen, ist überwiegend positiv. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben uns aber auch so ein bisschen Zeit gegeben, in der wir uns jetzt wirklich nur mit der Kampagne beschäftigen und das Tagesgeschäft ja so ein bisschen vernachlässigen, aus Zwang halt auch irgendwie. Und das soll jetzt noch so Pi mal Daumen bis Ende August laufen. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber wir sind, glaube ich, auf einem okayen bis guten Weg.
Also man muss sagen, so die Resonanz insgesamt unter unseren Lesern ist extrem gut. Also auch jetzt so in den sozialen Medien, medial auch. Also wir sind hier eingeladen, wir waren schon in vielen Zeitungen, Magazinen und auch im Radio und so. Mhm. Also wir haben das Gefühl, es ist mal so eine Botschaft, die ankommt, dass man nicht nur jetzt so in Anführungsstrichen jammert und sagt, es ist alles schwierig, es schrumpft alles so, sondern einfach mal was Positives versucht und was Neues versucht und so. Und auch ein bisschen in die Zukunft schaut und sagt, wie können wir jetzt so diese Institutionen in der elektronischen Musik so schützen? Wie können wir das auch, also wirklich auch ein Dialog zwischen den Generationen Generationen erzeugen und nicht nur sagen, so die Jungen sind blöd, die Alten sind blöd etc., sondern einfach das wirklich auf eine positive Weise gestalten. So finanziell sind wir noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Also es ist aber natürlich, dachte auch nicht, dass die Leute uns jetzt einfach mit dem Geld in die Bude einrennen. So, also es ist einfach, weil also wir haben ja 2020 so eine sehr erfolgreiche Kampagne gemacht mit Wolfgang Tillmanns, hatte er dieses Projekt Between Bridges und so. Das war finanziell jetzt direkt auf Anhieb auch sehr erfolgreich. So, aber damals war natürlich so diese Stimmung, okay, Corona, wir müssen alle spenden.
Ja, das war natürlich auch deswegen noch ein bisschen attraktiver, weil es halt Artprints irgendwie dazu gab. Das gibt es jetzt dieses Mal nicht, weil wir uns wirklich ideellerweise auf den Verein konzentrieren müssen.
Arbeitet ihr gerade mehr oder weniger als vorher?
Na, wir arbeiten schon eher mehr, weil es einfach, weil es einfach viele Probleme gibt, die man lösen muss. So, aber
auch
Aber es ist auch, also für mich ist auf jeden Fall so die spannendste Zeit bisher, weil natürlich oder am Anfang gut 2019, 20, da ging es so diese Redaktion aufzubauen, was natürlich auch toll war, so auch, dass ich überhaupt Redakteur sein durfte. So, aber trotzdem war das ja alles so ein bisschen, was man kannte. Also wir haben, also die Groove gab es schon lang. Wir wussten einfach so, okay, das sind die Inhalte, wir machen das weiter. So, jetzt ist das so ein Sprung ins kalte Wasser und wirklich auch eben, wie gesagt, dieser Blick so hinter die Kulissen. Also wie kann man jetzt wirklich sowas betreiben? Wie kann man Leute davon überzeugen, jetzt Geld zu bezahlen? Das ist natürlich auch nochmal was, also es ist einfach auch nochmal eine tiefere Beziehung, die wir eigentlich haben wollen. So eine, weil wir wollen nicht einfach nur Klick und seinen Artikel so, hier Alan Alien erzählt was über die 90er oder so, sondern wir wollen wirklich so, gib uns Geld. Das ist natürlich irgendwie auch eine krasse Aussage. So.
Aber machen ja jetzt auch schon einfach sehr viele.
Genau, und das ja auch nochmal da, es ist ja trotzdem jetzt auch ein bisschen Trend, gesellschaftlicher Trend, sage ich mal so, vielleicht auch kultureller Trend, auch zu sagen, okay, wir organisieren uns selbst, wir schaffen neue Modelle, um zum Beispiel Finanzierung zu ermöglichen. Also nicht zuletzt jetzt auch, hatten wir gerade schon erwähnt, Wilde Möhre mit Freude e.V., glaube ich, oder EG, gegründet, was ja auch dieses Wochenende stattfindet, das Festival. Habt ihr in diese Richtung auch mal so ein bisschen überlegt mit eurer Gründung oder vielleicht auch anderen Gründungen in diese Richtung jetzt mittelfristig, langfristig, wo kann es hingehen? Kann es da auch neue kooperative Modelle geben? Kann man auch, also zum Beispiel Verein für Technojournalismus, ist man da offen für außen, für weitere Mitmachen?
Auf jeden Fall, also natürlich was auch so ein Grund für die Gründung war, weil wir auch dachten, wir sind so viel handlungsfähiger, also wir können klarer mit unseren LeserInnen kommunizieren, wir können einfach sagen, hey, wir brauchen euch, also ihr müsst es auch mitfinanzieren. So. Mhm. Weil natürlich so bei digitalem Journalismus ist einfach irgendwie so das Gefühl, okay, es ist kostenlos, man guckt sich so unterschiedliche Sachen. Also es gibt auch nicht eine gute Art, damit umzugehen, weil du kannst
Und irgendwie denkt man, glaube ich, auch als Leser, steht ihnen Verlag im Rücken, den kann es nicht so schlecht gehen.
Ja, weil es die Groove ja noch gibt. Also es war immer so, okay, wir brauchen euer Geld, so, aber es geht ja trotzdem weiter. So. Ja.
Da muss man halt sehr transparent dann einfach auch mit seiner Leserschaft sein.
Ja. Genau, das ist jetzt halt möglich. Das war früher halt nicht so möglich, weil wir konnten ja auch nicht die Zahlen des Verlags veröffentlichen. Ja. Wir waren ja auch, und ob jetzt quasi unser Gesellschafter gesagt hat, okay, ich gebe der Groove jetzt noch etwas mehr Geld oder etwas weniger Geld, das kann man ja, darüber konnte man nicht reden. So. Mhm. Und auch, weil einfach das, was die gemacht haben, dann doch relativ untransparent und kompliziert war. Also jetzt können wir halt viel offener sein. So. Und ich denke auch, also wir haben auch die Möglichkeit, jetzt Förderungen zu beantragen. Ja. So. Natürlich kann das auch nur ein Zubrot sein, so, aber es ist auch noch ein Teil, der besser möglich wird. So. Und dann haben wir auch, ich denke auch für die Vermarktung ist es spannender, weil es einfach also auch ein interessantes Projekt ist, was als Projekt auch interessant ist. So.
Ja.
Und nicht nur einfach was als wo die Inhalte interessant sind. So. Also da sehen wir auch ein Potenzial und dann wollen wir natürlich auch versuchen, andere Projekte selber zu machen. Also wir haben ja so eine Musikveranstaltungsreihe Listening Places in der Corona-Zeit gemacht. So, wir haben jetzt arbeiten wir so ein Projekt mit dem Tresor zum Thema Techno und Demokratie. So. Also es ist noch ganz unbestimmt, wie das aussehen wird. Aber daran wollen wir auch, das wollen wir zusammen machen.
Da bleiben wir mal dran, würde ich sagen.
Ja,
genau.
Ja.
Und wir haben auch nichts mehr dagegen, eine ganz normale Party zu veranstalten.
Genau, also das natürlich auch und auch, also es war, also das sind auch so unsere Wurzeln. Also also am Anfang hat sich die Groove einfach durch Partys organisiert und DJ T, also Thomas Koch kannte halt die ganzen DJs, Sven und so weiter, und gesagt, hey, wir machen eine Benefits-Party, kannst du für uns aufspielen, für wenig Geld und so weiter.
Macht ja auch total Sinn.
Total. Also, dann kam aber diese Zeit, wo wir bei dem kommerziellen Verlag waren, dann haben die DJs natürlich gesagt, also warum sollen wir jetzt für einen kommerziellen Verlag quasi für wenig Geld spielen, wo wir auch gar nicht wissen, was kommt da jetzt bei der Groove an, was kommt bei dem Verlag an, weil so wie brutal einfach dieses, also unsere Verluste waren, konnte man auch nicht so richtig vermitteln. Wir wussten das selber zum Teil auch nicht, weil auch schon, was unsere Kosten, also wir wussten natürlich, dass unsere Kosten, also das kann man so ganz deutlich sagen, also wir wussten, dass wir die redaktionellen Kosten schon nicht einspielen. So. Aber was quasi dann, natürlich hat der Verlag in München auch die Buchhaltung übernommen, so die Geschäftsführung und so, und das konnten wir aber auch nie alles so beziffern, wie viel das eigentlich war. So. Ja. Jetzt wissen wir einfach, okay, so viel Geld geben wir aus und so viel brauchen wir. Das ist natürlich viel besser.
Wie und, krass das schon ist, ne? Wie viel man einbüßt in dem Moment, wo man sich so stark verheiratet auch mit
Ihnen.
Und was man dann eigentlich darüber hinaus auch verliert. Also im Grunde auch so ein Stück weit Identität, ne? Dieses Magazins mit dem, wo kam es eigentlich her, was sind unsere Wurzeln. Das müssen wir jetzt aber eigentlich hinter uns lassen, weil die Leute nicht mehr mit uns partizipieren wollen, weil wir halt eher in dem kommerzielleren Bereich sind. Also das finde ich schon interessant. Vielleicht auch der richtige Weg, jetzt wieder dahin so ein bisschen zurückzugehen, wo man
absolut, hat,
ja. Ich meine nur so, also quasi traditionelle Strukturen, die halt immer so existierten im Verlagsbereich, im Labelbereich und so ja auch und die sich halt jetzt verändern und das ist, glaube ich, auch gut so.
Absolut, also das Labelbereich ist ein gutes Beispiel, weil du hast natürlich auch, also früher hattest du einfach, so ein Label war ein lukratives Geschäft, weil du halt beliebig viele Platten oder CDs pressen konntest und so und dann mit jedem Tonträger was verdient hast, so. Und jetzt ist das natürlich überhaupt nicht mehr so. Also die meisten Labels werden ja eher so als Hobby betrieben. Ja. Und aber trotzdem ist halt irgendwie eine Platte eine Ware oder ein Stream wird ja auch noch irgendwie also für einen sehr kleinen Betrag verkauft und so. Und da hast du natürlich auch die Spannung. Also was bedeutet das dann, das zu machen?
Genau. Mhm.
Glaubt ihr, das ist auch so ein bisschen die Zukunft jetzt generell? Also sowohl im musikalischen Bereich, wenn man jetzt über Labels spricht oder aber auch im Print oder beziehungsweise journalistischen Bereich, wenn man über Verlage spricht, dass man sich wieder voneinander trennt eigentlich, dass Agenturen, Verlage und Labels eventuell irgendwann überflüssig werden?
Also das wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke. Inwiefern der eintreffen wird, kann ich jetzt nicht sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel RA oder so nimmt, die finanzieren sich ja über Tickets. Ich glaube, die sind quasi schon, wie du vorhin gesagt hast, schon so verheiratet mit diesem wirtschaftlichen Zweig, dass es in dem Sektor erstmal nicht passieren wird. Und ansonsten muss man natürlich auch sagen, dass es bis auf uns jetzt und das vorhin erwähnte Facemac auf dem deutschsprachigen Markt jetzt ja nicht mehr so wirklich viele Medien in dem Sektor gibt. Deswegen wage ich da auch keine verlegerische Prognose. Es gibt dann noch so Blogs wie Frohfroh in Leipzig oder so, die ich gerne lese, die das ja auch aus einem idealistischen Gedanken heraus machen. Inwiefern die ein wirtschaftliches Modell haben, weiß ich gar nicht. Deswegen müssen sie sich auch nicht irgendwie Independent-Gedanken oder sowas machen. Genau, und bei Labels und so. Also da kann ich halt noch kurz beitragen, wo wir gerade schon dabei waren, ob die rentabel sind oder nicht, dass ja die meisten Leute, die Independent-Labels haben, eigentlich schon froh sind, wenn sie keine Miese machen. Mit ihrer Auflage von der und der EP.
Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel so in die Richtung Festivals beispielsweise blickt, Wilde Möhre, die ja eben auch ein ganz ähnliches System jetzt oder ein ganz ähnliches Modell haben. Also es spiegelt sich ja so auf alle Bereiche wieder, ne? Dass es eben eher tendenziell kritisch ist und dass man sagt, eher intrinsisch wieder was herzustellen und was hervorzubringen, als tatsächlich jetzt noch mit jemandem, der dann über dich noch bestimmt sozusagen.
Es ist auf jeden Fall, also es ist sicher eine Dekommerzialisierung, weil du einfach siehst, du musst eigentlich relativ, also das Geschäftsmodell muss relativ robust sein, so damit du wirklich was verdienst. So. Also wenn jetzt irgendwie, also wenn du jetzt einen sehr bekannten DJ hast und eine sehr bekannte DJ so, dann kriegt die vielleicht irgendwie ihren größeren fünfstelligen Betrag so, aber du weißt einfach, die Leute kommen dann auch so. Das hat natürlich auch seinen Wert. Natürlich ist das auch einfach, das schafft ja einfach die Sichtbarkeit für diese Musik so. Aber natürlich in vielen anderen Bereichen ist es halt überhaupt nicht so und es ist auch falsch, das dann zu behaupten. So. Also eben so ein Festival wie die Wilde Möhre, die vielleicht irgendwie 5000 BesucherInnen haben, so, da ist natürlich schwierig, bei den aktuellen Kosten irgendwie auch dann irgendwie einen Ticketpreis zu nennen, der dann eigentlich so das Festival das Gefühl hat, okay, davon können wir jetzt ganz gut leben, so. Aber auch die BesucherInnen das Gefühl haben, so ist es jetzt nicht sehr teuer für uns. Ja. So. Man sieht es ja, also man saß auf dem letzten Melt-Festival, da waren wir. So, es ist auch einfach, ist es ja zum Teil total toll. Man sieht tolle, man hört tolle Musik, man hat schöne Momente, aber insgesamt ist es einfach sehr leer.
Ja.
Also für die Größe.
Obwohl sie ja, das war ja eins der Festivals, wo die ja immer mit großen Namen daherkommen. Also, ne? So und dennoch irgendwie halbwegs erschwingliche Preise, Ticketpreise hatten, aber es einfach auch niemanden mehr in der Form so, also nicht so, nicht genug Menschen interessiert.
Ja. Sie konnten das Modell einfach nicht mehr halten. Ja.
Ja, leider. Ich bin ja immer sehr gerne hingefahren, aber man hat schon gemerkt, dass jetzt dann irgendwann doch der Ofen aus war.
Ja. Ja.
Und dann irgendwann muss man absteigen.
Ja.
Was können denn abschließend jetzt nochmal dazu, was können denn Interessierte nun tun, um auch das Fortbestehen der Groove mitzustützen, zu fördern?
Was müssen unsere HörerInnen
also
jetzt
ganz,
tun?
Also ganz einfach und ganz klar zu sagen.
Um es runterzubrechen.
Mitglied zu werden und 100 Euro im Jahr zu bezahlen. Ja. So. Also das ist einfach wichtig, dass wir noch viele neue Mitglieder gewinnen. So.
Ja.
Das ist das Entscheidende. Natürlich wissen wir auch, dass das so ein Prozess ist oder dass man sich da nicht so einfach entscheidet. So. Deshalb wäre erstmal der Wunsch, geht auf unsere Webseite, da findet ihr ganz viel Material. So. Also zu unserer Geschichte, zu der Vereinsgründung,
was die Satzung, ganzen, auch,
ja genau, ja. Die Satzung, also wie wir organisiert sind, und dann könnt ihr euch informieren. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch schreiben.
Und
genau,
100 Euro, wenn man es mal runterbricht, ist jetzt nun wirklich nicht viel Geld. Das schaffen wir alle an einem Wochenende auch mal so rauszukloppen. Für was eigentlich?
Ja.
Und also kann man auf jeden Fall investieren und dann kriegt man guten Journalismus.
Uns würde es freuen.
Dankeschön.
Vielen Dank euch beiden.
Danke, dass ihr da wart und uns einen kleinen Einblick in die Zukunftsgroove gegeben habt.
Danke auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.